Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute habe ich ein Framework dabei, das ich selbst in meiner ersten Leadership-Fortbildung gelernt habe tatsächlich und das mir in meinem Führungsalltag sehr geholfen hat. Es geht dabei um situatives Führen, also im Prinzip darum, wie du auf die individuellen Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden eingehen kannst. Bleib also dran für zwei simple Fragen, die dir den Alltag erleichtern können. Zuerst möchte ich aber nochmal kurz auf die Theorie eingehen, worauf dieses Framework zum situativen Führen basiert. Und zwar kommt es ganz grob gesehen vom Reifegradmodell von Hersey und Blanchard, die ihr Reifegradmodell 1969 veröffentlicht haben. Damals hieß es Lifecycle Theory of Leadership. Und bei dem Reifegradmodell von den beiden geht es darum oder das beschreibt, wie sich Mitarbeitende über 4 Stufen entwickeln und was sie in den unterschiedlichen Stufen für Hilfestellung von Führungskräften brauchen. Dabei konzentriert sich das Modell auf 2 Aspekte, einerseits die Motivation der Mitarbeitenden und andererseits die Fähigkeit der Mitarbeitenden. Und darüber ergeben sich laut Hersey und Blanchard eben 4 Reifegrade. Der erste ist, die Mitarbeitenden sind nicht willig und nicht fähig. Der zweite ist dann willig, aber nicht fähig. Der dritte ist dann nicht willig, aber fähig. Und der vierte ist willig und fähig. Und je nachdem, in welchem Reifegrad sich die Mitarbeitenden befinden, sollen eben die Führungskräfte anders damit umgehen. Also am Anfang eben dirigieren, dann nur noch anleiten, die Leute partizipieren lassen und dann delegieren zum Schluss. In der Form hat das Modell allerdings sehr viel Kritik bekommen, zu Recht, wie ich auch finde. Einerseits, weil es auch nie richtig bestätigt werden konnte. Also die Sachen machen zum Teil nicht so richtig viel Sinn. Also warum sollte jemand, der in Reifegrad 2 motiviert, aber nicht fähig ist, dann in Reifegrad 3 plötzlich nicht mehr motiviert sein zum Beispiel, weil sie gehen ja davon aus, dass das über die 4 Stufen geht. Und auch der Punkt, dass am Anfang, wenn dem Mitarbeitenden nicht willig und nicht fähig sind, erstmal nur dirigiert wird, so quasi mit eiserner Hand und gar kein Fokus auf die Beziehung gelegt wird, das würde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht machen. Auch dass das Modell das alles sehr, sehr reduziert, wird auch viel kritisiert. Also in der Form gibt es einfach sehr viel Kritik an dem Modell und so möchte ich das auch gar nicht verwenden. Ich wollte nur noch mal drüber sprechen, wo dieses situative Führen herkommt und wer dafür quasi immer zitiert wird. Wofür sich das aber dennoch nutzen lässt, zu einem gewissen Grad, ist, wenn man das situative Führen als Framework anwendet auf isolierte Aufgaben und isolierte Situationen. Also wenn man nicht jetzt sagt, die Mitarbeitenden sind jetzt in einem bestimmten Reifegrad und entwickeln sich daraus, sondern wenn ich mir heute angucke, wie es zu der Aufgabe, zu dieser Situation, deswegen auch situatives Führen, wie ist zu dieser Situation aktuell die Lage? Und du kennst es vielleicht ja auch selber aus deinem Führungsalltag, ich kenne das auf jeden Fall. Wenn du jetzt eine Aufgabe an dein Team abgibst und zum Beispiel sagst, wir müssen uns diese und jene Sachlage angucken, plant dafür bitte die Experimente. Wenn du so eine Aufgabe an das Team gibst, kann es sein, dass da ganz unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Und ich hatte da schon alles von, ich bekomme was zurück, was ich auch so gemacht hätte. Ich bekomme was Halbherziges zurück. Ich bekomme jemanden, der gar nichts zu dem Thema gemacht hat, sondern an was ganz anderem gearbeitet hat. Also du kennst es vielleicht auch aus deinem eigenen Führungsalltag. Du gibst was raus und kriegst ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen und Antworten, je nachdem, mit wem du in dem Moment redest oder um wen es in dem Moment geht. Und was du dazu immer machen kannst, um dir es dann ein bisschen einfacher zu machen, ist, du kannst dir für solche spezifischen Aufgaben und spezifischen Situationen 2 Fragen stellen. Erstens, kann die Person die Aufgabe in dieser Situation übernehmen? Zweitens, will die Person die Aufgabe in dieser Situation übernehmen? Und daraus ergeben sich dann eben 4 Typen. Typ 1, ich kann und ich will. Typ 2, ich kann, aber ich will nicht. Typ 3, ich kann nicht, aber ich will. Typ 4, ich kann nicht und ich will nicht. Und wenn du dir das überlegst, wo steht die Person, von der ich gerade was brauche, wo steht die aktuell für diese Aufgabe in dieser Situation und was muss ich dementsprechend machen? Und daraus ergibt sich dann eben für Typ 1, wenn du sagst, ich habe hier jemanden, der kann und der will, dann kannst du die Aufgabe einfach delegieren, die Person eigenständig arbeiten lassen und weißt im Normalfall auch, dass da was Sinnvolles zurückkommt. Hast du einen Typ 2, also jemand, der fähig ist und kann, aber nicht will, da geht es natürlich darum, dass du schaust, wie kann ich Bezug herstellen, wie kann ich vielleicht auch herausfinden, was steckt da gegebenenfalls dahinter, warum will jemand nicht, ist das ein größeres Thema, geht es da nur um diese Aufgaben, machen die Aufgaben vielleicht keinen Spaß. Darauf natürlich auch weiterführend gehe ich nachher auch nochmal drauf ein, zu überlegen, ist das vielleicht was, was die Person einfach nie gerne macht und finde ich da vielleicht jemand Besseres für, der das gerne macht? Also sich so Sachen quasi zu überlegen, wie bekomme ich es hin, da für die Person Bezug herzustellen und wie finde ich vielleicht heraus, was da noch tiefer dahinter stecken könnte. Und dann bei Typ 3, jemand, der zwar nicht kann, aber will, da geht es dann natürlich ganz klassisch drum, Support anzubieten. Braucht es vielleicht noch ein Training? Kann ich die Person enger begleiten? Gibt es jemanden, der dieser Person das nochmal beibringen kann? Kann ich vielleicht nochmal was machen? Und da ein bisschen zu gucken, dass halt diese Befähigung stattfindet. Und wenn man jemanden im Typ 4 hat, also jemand, der nicht kann und nicht will, dann geht es natürlich da so ein bisschen drum, eine Kombination aus 2 und 3 zu machen. Also A, Bezug herzustellen, herauszufinden, worum geht es überhaupt, warum will jemand nicht, dann gleichzeitig auch dieses Training und den Support anzubieten, damit man die Person dann langsam dahin bekommt, dass sie kann und will. So viel mal zu diesem Framework. Also wenn du dir für ganz spezifische Situationen eben überlegst, okay, wo stehen wir gerade? Kann die Person und will die Person? Und wie kann ich die Person in dieser Situation am besten abholen und unterstützen? Also für so ganz spezifische Situationen ist das ein super cooles Framework. Wie gesagt, mir hat es auch extrem geholfen. Nichtsdestotrotz nimmt es einem natürlich nicht ab, genauer hinzugucken und zu schauen, was sind eigentlich die Stärken und die Interessen meiner Mitarbeitenden. Also was wollen die eigentlich machen und was können die auch besonders gut und die Aufgaben dementsprechend zu verteilen, insofern du kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, hier in der Situation, der ist Typ 2, kann aber will nicht und dann mal zu hinterfragen, warum will die Person vielleicht nicht? Naja, vielleicht ist das eine Aufgabe, die die Person einfach nicht gerne macht und du hast im Team aber jemanden, der macht diese Aufgabe unfassbar gerne und auch noch unfassbar gut. Dann würde ich schon gucken, dass ich normalerweise dieser Person natürlich die Aufgabe gebe und bei anderen Leuten das nur mache, wenn ich quasi gerade keine andere Wahl habe. Also ich hatte das in meinem Team auch. Wir haben auch immer geguckt, wer kann etwas besonders gut und wer macht etwas besonders gerne. Und die Personen, die was besonders gerne gemacht haben, die haben auch immer den Vorzug bekommen. Bei uns hat es tatsächlich extrem gut funktioniert, weil sich das Team sehr gut ergänzt hat. Nichtsdestotrotz habe ich aber immer gesagt, Leute, das ist alles fein, ihr könnt euch das gerne so aufteilen, vor allem wenn es so gut funktioniert. Ich sage da gar nichts dagegen, ich möchte aber trotzdem, dass ihr alle in der Lage seid, die Aufgaben zu übernehmen, weil ich möchte nicht in die Situation kommen, dass jemand ausfällt und wir dann bestimmte Sachen nicht machen können, weil nur die eine Person die Sachen machen kann. Und in dem Moment kann ich natürlich auch den Bezug herstellen und sagen, diese Methode, ich weiß, du machst die nicht gern, ich weiß aber, du kannst die und unsere Expertin, unser Experte ist aktuell krank oder im Urlaub und deswegen musst du die jetzt aber trotzdem machen, dann kann man das ja auch so den Bezug herstellen und sagen, hey, das ist wichtig, dass wir das jetzt gerade machen, weil das im Projekt wichtig ist. Ich weiß, du machst das eigentlich nicht gerne und normalerweise macht es ja auch jemand anders. Aber wir brauchen dich jetzt und ich weiß, du machst das genauso gut, also mach's bitte jetzt. So Sachen gibt's ja auch. Also ich finde es immer wichtig, dass man im großen Ganzen eben guckt, wer passt im Idealfall auf welche Aufgabe am besten und die so zu verteilen. Gleichzeitig natürlich den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann in den Situationen, in denen du bist, wo du Aufgaben verteilen musst, zusätzlich dazu noch zu gucken, wie stehen wir gerade da? Kann die Person die Aufgabe übernehmen? Will sie die Aufgabe übernehmen? In welchem Quadranten befinde ich mich hier gerade? Und wie kann ich die Person entsprechend unterstützen? Und wenn man das zusammennimmt, kann man das Team extrem effizient führen und stärkenorientiert und bedürfnisorientiert mit den einzelnen Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Also die zwei Fragen, kann die Person die Aufgabe übernehmen? Will die Person die Aufgabe übernehmen? Und dir darauf basierend überlegen, wie kannst du am besten unterstützen? Und im großen Ganzen immer gucken, wo sind die Stärken und die Interessen der Mitarbeitenden und die Aufgaben entsprechend verteilen, sie dann dazu befähigen, dass sie die Aufgaben eigenständig abarbeiten können und so auf die einzelnen Situationen angepasst dein Team führen. Danke, dass du dabei warst, wenn dir die Folge gefallen hat und hilfreich war und du vielleicht jemanden kennst, dem genau das jetzt auch helfen würde, dann leite die Folge gerne einfach direkt weiter und ich freue mich über Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind wie immer in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.